Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem News Aktuell Podcast. Die meisten erinnern sich vielleicht, wir haben ihn umbenannt. Er heißt nicht mehr Treibstoff, sondern jetzt ist es unser News Aktuell Podcast. Mit mir am Tisch sitzen mein Kollege Martin Maßmann.
Guten Morgen.
Und als Gast haben wir heute Rüdiger Scharf. Er ist Pressesprecher und PR-Chef bei der DAK Gesundheit. Herzlich willkommen, Herr Scharf.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben eben schon kurz Smalltalk gemacht. Es ist Ihr erster Podcast, Premiere nach fast 30 Jahren in der Branche.
Ja.
Sind Sie aufgeregt?
Ich bin ein bisschen aufgeregt, genau. Also Schreiben liegt mir besser, aber ich freue mich drauf. Und ein bisschen Aufregung ist immer gut im Job.
Genau. Und Abwechslung gehört zu unserem Job ja eh dazu, dass man viele Dinge manchmal auch das erste Mal macht. Sie sind, ich habe es gerade schon gesagt, schon ziemlich lange in der Branche, allgemein in der Medienbranche, als in der Funktion, in der Sie jetzt sind, beziehungsweise bei der DAK sind Sie seit 17 Jahren. Und davor waren Sie Journalist, also ein klassischer Weg, den viele seniorige Pressesprecher haben, beziehungsweise ein Werdegang, den viele haben, als Journalist angefangen und dann irgendwann in die PR-Branche gewechselt. Sie haben das aber sehr, sehr früh gemacht, also schon vor 17 Jahren. Wie kam es dazu?
Ja, ich will noch vorwegschicken, dass ich aus einem ganz anderen Bereich komme. Ich bin ursprünglich Sozialarbeiter und habe in Bochum Sozialarbeit studiert. Habe das auch abgeschlossen, aber habe im Studium gemerkt, dass ich keinen Sozialarbeiter getroffen habe, der so richtig glücklich und zufrieden ist. Und das hat mir ein Signal gegeben und ich habe gesagt, Mensch, was heißt es eigentlich für dich? Und habe dann im Studium mich konzentriert schon auf die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Sozialarbeit, habe auch meine Diplomarbeit dazu geschrieben und habe während des Studiums dann angefangen, als freier Mitarbeiter zu arbeiten. In meiner Heimatzeitung, Lokalzeitung Meinerzagener Zeitung, da habe ich den Journalismus von Pike auf gelernt und dann für die Ruhrnachrichten und für den evangelischen Pressedienst. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe mein Berufspraktikum abgeschlossen und dann ist der EPD auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, der Deutsche Evangelische Kirchentag, der sucht einen Pressesprecher in Berlin, 88, möchtest du das nicht machen? Und da habe ich meinen ersten Job in der PR angenommen, bis 89, ohne Vorerfahrung, bin einfach ins kalte Wasser gesprungen und danach habe ich gesagt, Mensch, das macht dir Spaß, du willst es aber von der Pike auf lernen und bin dann zur Springer Journalistenschule gewechselt, Stammredaktion Berliner Morgenpost und das war am 1. Oktober 89. 6 Wochen später fiel die Mauer und ich durfte meine erste Reportage schreiben über den Mauerfall und die Wahnsinnsnacht auf dem Kurfürstendamm. Und das war natürlich für einen Journalisten und für einen Volontär ein Geschenk, weil ich musste nicht betteln, um Geschichten ins Blatt zu bringen, sondern wir wurden einfach losgeschickt und das war einfach eine tolle Zeit.
Mhm. Was gerade jetzt durch das 30-jährige Jubiläum bestimmt wieder eine besondere Erinnerung bei Ihnen ist, oder?
Ja, also wer mir auf Twitter folgt, hat gesehen, dass ich nochmal in meinem Keller gewühlt habe, mir die ersten Berichte und Reportagen auch vom 9. November rausgekramt habe und ich war gespannt, wie war eigentlich die Geschichte, die du aufgeschrieben hast und ich finde sie immer noch gut und es ist immer noch Gänsehaut, wenn ich das lese und die Bilder von damals sehe, ja.
War das für Sie eine einfache Umstellung dann vom Journalismus zum PR zu wechseln und glauben Sie, dass Ihnen das jetzt rückwirkend noch in Ihrer jetzigen Arbeit irgendwie hilft oder dass Sie da noch was draus ziehen können?
Es hat mir die Arbeit erleichtert. Also ich habe das ja 13 Jahre für die Berliner Morgenpost gemacht. Ich war nicht nur in der Lokalredaktion, sondern habe dann in der Landespolitik auch gearbeitet, war dort Büroleiter für Landespolitik, bin dann gewechselt in das Büro für Bundespolitik, habe den Regierungsumzug von Bonn nach Berlin mitgemacht und das war eine Zeit, wo der Journalismus boomte. Da sind 2 Büroleiter von mir abgekauft worden, von der Financial Times Deutschland, vom Stern. Und dann war ich auf einmal Büroleiter für Bundespolitik und habe ein Büro geleitet von 7 Kolleginnen und Kollegen. Dann gab es eine Situation, die nicht so schön war, die schwierig war, weil die Berliner Morgenpost und die Welt fusioniert sind. und wir uns dann getrennt haben 2002, einvernehmlich, und ich war dann 6 Wochen arbeitslos, und dann kam damals noch die DAK, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, und suchte ihren ersten Pressesprecher regional für Berlin und Brandenburg, weil vorher das Marketing das gemeinsam gemacht hat. Und da wollte die Kasse prüfen, ob denn ein Profi von der anderen Seite vielleicht Impulse gibt. Aus dem Piloten ist eine feste Stelle geworden. Dann bin ich nach Hamburg gewechselt, bin Teamleiter geworden, dann Pressesprecher und jetzt PR-Chef. Und es war immer für mich ein Vorteil, die andere Seite zu kennen, zu wissen, wie ticken Journalisten, was für Geschichten wollen sie hören, wie ist ein Redaktionsalltag. Und das habe ich in meinen Job eingebracht. Und ich glaube, das war gut für die Kasse und war auch gut für mich.
Was ja im Nachhinein vielleicht sogar eine ganz glückliche Fügung des Schicksals war, dass sie den PR-Job schon vorher kannten. Das hat sie eigentlich zu der journalistischen Ausbildung gebracht oder den Anstoß gegeben. Dort waren sie ja dann auch ziemlich lange. Wer weiß, wann sie sonst den Absprung geschafft hätten, wenn sich nicht diese Option ergeben hätte. Und gerade jetzt so in der Betrachtung, wie sich die Medienbranche jetzt entwickelt, also das, was sie damals schon sehr früh mitgemacht haben, ist ja heutzutage mehr oder weniger gang und gäbe. Was ja eigentlich sehr gut war, dass sie dadurch sich neu orientieren konnten zu einem sehr frühen Zeitpunkt und es seitdem auch mitgestalten konnten.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, das war damals schwierig. Heute bin ich dankbar und glücklich. Und neben meinem Job für die DAK Gesundheit bin ich seit 6 Jahren auch als Trainer und Dozent für die Berliner Journalistenschule tätig. Also ich bilde dort aus, habe einen eigenen Kurs, der nennt sich Seitenwechsler für Journalisten, die in die PR-Branche wechseln wollen, und gebe dort auch PR-Grundkurse. Und es ist in der Tat so, wie Sie sagen, dass ich jetzt Kolleginnen und Kollegen gegenüber sitze, die sagen, ich muss und ich möchte jetzt auch wechseln. Auch ehemalige Kollegen, die ich noch aus der Morgenpostzeit oder aus der Berliner Zeitung kenne, mit denen ich jetzt zu tun habe. Und denen helfe ich jetzt weiter, wie so ein Wechsel aussehen könnte und was die großen Unterschiede sind zwischen dem Journalismus und der PR.
Also sind die Seminare nicht für Berufsanfänger, die an der journalistischen Schule gerade ihre Grundausbildung machen, was ja vielleicht auch ein kleiner Widerspruch wäre, gerade damit angefangen und schon dabei wieder zu wechseln, sondern da kann auch jedermann diese Seminare belegen, der auch schon lange Journalist ist.
Genau, es gibt dort 2 Formen, die wir anbieten. Einmal ein PR-Grundkurs über 14 Tage. Da ist mein Kurs Pressemitteilungen, die Rolle in der PR und Pressekonferenzen. Andere Kollegen geben Seminare zum Krisenmanagement, zu Social Media, zu Storytelling etc. pp. Und ich gebe einen speziellen Kurs für Seitenwechsler, also Journalisten, die wechseln wollen oder die gerade starten in der PR-Branche.
Würden Sie dann sagen, jeder Journalist sollte oder jeder gute Journalist sollte auch ein Verständnis von PR haben, zumindest so die Grundkenntnis einmal abgearbeitet haben, ohne jetzt zwangsläufig wechseln zu wollen?
Das ist mein Grundverständnis, dass jeder Journalist wissen sollte, wie die andere Seite tickt, was seine Aufgabe ist, wie er das Unternehmen verkaufen soll oder auch muss. Und gleichzeitig sollte jeder PR-Mensch wissen, wie eine Redaktion tickt und wie Journalisten ticken. Das gebe ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen immer mit auf den Weg und auch in meinen Seminaren. Macht Redaktionsbesuche, guckt, wie es dort riecht, wie es dort aussieht, wie es sich anfühlt, weil das Verständnis hilft auch zur Professionalisierung. Und ich habe das in meinem Team als Ziel festgelegt, dass wir 1 bis 2 Redaktionsbesuche im Jahr machen. Wir waren bei der dpa in Berlin, wir waren bei der Bild-Zeitung, wir waren bei der Welt, wir waren bei der Berliner Morgenpost und sprechen mit den Kolleginnen und Kollegen, wie es ihnen geht, was sie von uns brauchen. Und der Austausch ist ganz wichtig.
Finden Sie, dass der Austausch besser geworden ist? Also, dass man dass beide Seiten sich gegenseitig auch mittlerweile anders wahrnehmen, weil wenn man viele Jahre zurückdenkt, dann wurde man, ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist schon vorgekommen, dass ein Journalist einen eher belächelt hat, wenn man PRler war. Gut, die PRler mussten den Journalisten immer Respekt gegenüberbringen, weil das ja Teil ihres Berufs ist, aber das Verhältnis war von beiden Seiten vielleicht nicht so ausgeglichen. Sie bekommen ja jetzt direkt in den Seminaren auch Rückmeldungen, nicht nur Leute, die sich vielleicht konkret natürlich damit beschäftigen, die Seiten zu wechseln, sondern auch allgemein ist ein anderes Grundverständnis da, oder?
Ja, also das sehe ich schon, das erlebe ich auch sehr positiv, dass eine größere Offenheit da ist, ein größerer Austausch. Sie werden mitbekommen haben, dass sich der Bundesverband der Pressesprecher umbenannt hat, jetzt im Herbst in den Bundesverband der Kommunikatoren, dass eine Diskussion ist, ist Pressesprecher eigentlich noch die richtige Berufsbezeichnung? Also hier öffnet sich eine Branche hin zur Kommunikation und ich erlebe es auch so im Journalismus, dass dieses Abgeschiedene nicht mehr da ist, dass ein Austausch da ist. Wir haben aber unterschiedliche Rollen. Ein Journalist hat eine andere Rolle als ein PR-Mann. Er steht für Pressefreiheit. Das ist im Grundgesetz verankert. Das ist ein hohes Gut. Und deswegen habe ich auch immer noch den Journalismus in mir und auch das Verständnis, dass da ein anderer Job ist. Und ich predige meinen Leuten, nehmt das den Leuten nicht übel, wenn sie uns kritisch fragen und wenn sie auch mal kritisch über uns schreiben. Das ist ihre Aufgabe. Und wir als PRler haben eine andere Aufgabe. Das darf man auch nicht vermischen und dann auch nicht sauer oder böse sein. Den zweiten Bereich, den ich finde, der ganz spannend ist, das sind die sozialen Netzwerke. Es wird ja viel darüber geschrieben, Hate Speech und so weiter. Ich erlebe Twitter als eine Chance, sich weiterzubilden, sich auszutauschen und auch offen miteinander umzugehen. Und das sehe ich als große Chance. Wo ich früher Seminare besuchen musste oder auf Kongresse fahren musste, findet jetzt ein offener Austausch auf Twitter statt, in Netzwerken und das ist aus meiner Sicht eine große Chance.
Bevor wir zur DHK kommen, Sie haben es eben ja auch schon selber angesprochen, der Bundesverband der deutschen Pressesprecher benennt sich um in den Bundesverband der Kommunikatoren. Im aktuellen Magazin des Pressesprechers haben Sie auch einen Kommentar verfasst. Dort gibt es zwei Kommentare, einen, die sehr für diese Umbenennung sind und einen Kommentar, der eher dagegen ist. Ihrer ist der zweitere. Sie sagen, der Job des Pressesprechers bzw. dieser Titel ist einfach ein hohes Gut und sollte Ihrer Meinung nach erhalten bleiben und nicht jetzt verschwinden bzw. durch Kommunikatoren einfach ausgetauscht werden. Mögen Sie uns da ein bisschen Einblicke geben, weshalb Sie dieser Meinung sind?
Es gibt eine Grundregel in der Kommunikation, das ist die 4E-Regel, die besagt, erfolgreiche Kommunikation soll eindeutig sein, sie soll ehrlich sein, sie soll ereignisnah sein und sie soll eindeutig sein. Und ich habe erlebt beim Begriff des Pressesprechers, dass der sehr eindeutig ist. Also wenn ich mit meiner Mutter, die ist 89, sage, ich bin Pressesprecher, dann weiß sie, was damit gemeint ist. Wenn ich auf Partys bin und wir machen Smalltalk und ich sage so, ich bin Pressesprecher für die DHK Gesundheit, da können die Menschen was drunter verstehen. Und so ist es auch bei meinem Chef. Wenn der den Pressesprecher ruft, dann will er eine bestimmte Sache. Er möchte mit seiner Botschaft in die Zeitung oder er holt mich für einen Krisenfall und sagt so, jetzt muss der Pressesprecher ran. Kommunikation ist wesentlich breiter. Ich habe dort auch geschrieben, auch die Marketingbranche macht Kommunikation. Auch unser Berliner Büro, politische Lobbyarbeit, macht Kommunikation. Auch ein Pastor macht Kommunikation. Kommunikation ist sehr weit gefasst und ich glaube, dass es bei aller Öffnung es eine Spezialisierung geben sollte und auch weitergeben muss. Aus meiner Sicht ist dass der Begriff Pressesprecher ein Qualitätssiegel und dafür trete ich auch ein und habe dafür auch positive Rückmeldung gekriegt aus der Branche. Und ich glaube, ich verstehe den Verband, das ist eine Verbandsentscheidung, um sich zu öffnen, um auch mehr Mitglieder zu haben, um die neuen Entwicklungen auch in der Kommunikationsbranche abzudecken, aber es hat eben auch Risiken und die habe ich aufgezeigt.
Diesen Trend sieht man aber ja auch in vielen großen Kommunikationsabteilungen. Abteilung, dass sich die Titel in den Teams einfach unterscheiden, dass es Spezialisten mittlerweile rein für Social Media gibt, die heißen dann Social Media Referenten oder Manager. Es gibt klassische Unternehmenskommunikationsreferenten, die alles so ein bisschen machen, aber auch einige, die zusätzlich zu vielleicht Leiter oder stellvertretender Leiter Unternehmenskommunikation als Beititel dann den Namen Pressesprecher tragen, damit man auch offiziell weiß, okay, das sind die Menschen, die die offizielle Speaker-Funktion haben und die auch in der Öffentlichkeit Statements und Kommentare für das Unternehmen abgeben können. Also das ist ja so eine Mischung, die man einfach mittlerweile sieht. Kommen wir vielleicht einmal zu DRK. Sie sind ja schon sehr, sehr lange da. Warum? Also viele gibt es ja heutzutage, die einfach sagen, alle paar Jahre sollte man wechseln, damit man mit einem neuen, frischen Blick an seine Aufgaben geht. Sie scheinen ja diesen frischen Blick auch in dem Unternehmen immer wieder gefunden zu haben, sonst wären Sie nicht so lange da. Was macht die DRK oder Ihr Job für Sie dort aus?
Ich bin zu einer Zeit gekommen, wo wir im Aufbruch waren, auch als Kasse, wo sich die Branche gewechselt hat. Und die Kasse als Arbeitgeber hat mir immer wieder neue Möglichkeiten geboten und ich habe mir auch immer neue Möglichkeiten gesucht. Ich habe gesagt, ich habe begonnen in einer schwierigen Zeit, wo ich arbeitslos war und die DRK Gesundheit gesagt hat, wir suchen einen Pressesprecher für Berlin und Brandenburg. Da habe ich geguckt, passt die Branche zu mir? Kannst du dir das vorstellen? Und da war der große Vorteil, dass ich eben die Zeitung in Berlin und Brandenburg durch meine frühere Tätigkeit kannte. Alle Chefredakteure, die Lokalchefs, und das hat mir damals das Feld erübrigt. Das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und habe dann das Gefühl gehabt, jetzt könnte was Neues kommen. Und habe dann bei meinem Chef und dem Vorstand nachgefragt, ich möchte gerne nach Hamburg kommen. Und ich möchte das bundesweit aufstellen. Und dann haben wir das bundesweit aufgestellt, haben aus dem Piloten eben ein festes Konzept gemacht mit 6 Pressesprechern bundesweit, die ich dann ausgebildet habe, die wir aufgestellt haben. Und dann ist die Unternehmenskommunikation gewachsen. Es gab Veränderungen. Dann bin ich halt Teamleiter geworden und dann bin ich PR-Chef geworden. Und habe neben der Pressearbeit jetzt noch das Feld der Kundenmagazine, das Feld Twitter, das Feld der Brief- und E-Mail-Kommunikation, jetzt auch noch die Newsletter. Und es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die die Kasse mir anbietet und die ich spannend finde.
Wenn Sie jetzt mal zurückblicken, sind jetzt 17 Jahre dabei, hat sich die Rolle oder die Bedeutung von PR und Kommunikation im Gesundheitswesen geändert? Wahrscheinlich angestiegen. Sie haben es schon angesprochen, dass Abteilungen neu gebildet wurden, dass alles ein bisschen größer wurde. Wie hat sich die Rolle verändert?
Erstmal hat sich die Kommunikation absolut geändert. Früher hat man halt eine Pressemitteilung rausgegeben oder hat eine Pressekonferenz gemacht. Jetzt ist es viel vielfältiger, schneller geworden. Stichwort Digitalisierung. Wir haben neue Kanäle wie Facebook oder Twitter. Aus dem Kundenmagazin ist ein Online-Magazin geworden und die Rolle von Marketing und Kommunikation hat sich geändert. Also von daher ist eine irre Bewegung im Markt. Dazu kommt, dass sich die Gesundheitsbranche enorm geändert hat. Wir hatten mit Herrn Gröhe einen Minister, der vielleicht 2 oder 3 Gesetze auf den Weg gebracht hat. Wir haben jetzt mit Minister Spahn einen Minister, der in 2 Jahren 18 Gesetze auf den Weg gebracht hat. Es ist sehr viel schneller und die Herausforderungen sind größer geworden.
Sie haben über 6 Millionen Versicherte. Allein das zeigt schon, wie umfangreich der Kommunikationsbedarf ist, wenn man diese Menschen erreichen möchte, die wahrscheinlich auch viele Fragen haben, gerade wenn es neue Gesetzesänderungen gibt und gerade in dieser Menge, die Sie gerade angesprochen haben. Gesundheitsthemen sind aber ja auch sehr komplex und zum Teil auch negativ belegt. Es gibt natürlich viele Maßnahmen, die eher vorbeugend sind, die dann auch positiv belegt sind und man sagt, okay, wenn man zum Beispiel viel Sport macht und das wird ja mittlerweile zum Teil auch schon von den Krankenkassen gefördert, dass man dann auch vorbauen kann, aber tendenziell bedarf es ja immer der Unterstützung einer Krankenkasse, wenn man vielleicht schon krank ist. Wie gehen Sie damit in der Kommunikation um, diese sehr komplexen und zum Teil auch negativen Themen irgendwie ins Positive zu drehen?
Das ist in der Tat eine große Herausforderung und wir nutzen dafür unterschiedliche Kanäle. Wenn es um die Versorgung schwerkranker Menschen geht, dann ist es schwierig, das über Social Media zu machen oder es ist gar nicht möglich. Das ist auch nicht über Pressearbeit möglich, sondern das kann man einmal über ein Kundenmagazin machen, dass man generell aufklärt und ansonsten schreiben wir direkte Briefe und schreiben die Betroffenen an, wenn es um schwerkranke Menschen gibt. Das Thema Prävention ist eine große Herausforderung, bietet Chancen und ich habe hier mitgebracht unsere Kampagne Bund statt Blau. Das ist mit unserer erfolgreichste Präventionskampagne. Da geht es um Alkoholmissbrauch und das Komasaufen bei Kindern und Jugendlichen. Damit haben wir vor 11 Jahren gestartet. Ich habe in den Zeitungen gelesen, dass damals 26.000 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus gelandet sind. Ich persönlich habe in Berlin erlebt, eben in den Zeitungen, dass dort ein 16-Jähriger von einem Wirt abgefüllt wurde mit 46 Tequila und danach gestorben ist. Und das war für mich so ein Erlebnis, diese Situation, dieses Ereignis, diese Präventionszahlen und zu gucken, wie können wir damit umgehen. Und daraus ist die Kampagne Bund statt Blau, Kunst gegen Kummersaufen, entstanden, die in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum gefeiert hat, wo die Bundesdrogenbeauftragte Schirmherrin ist, wo in jedem Bundesland der Sozialminister oder der Gesundheitsminister Schirmherr ist und wo wir gesagt haben, wir wollen als Krankenkasse jetzt nicht euch aufzeigen, wie gefährlich Komasaufen oder Alkoholmissbrauch ist, sondern wir haben die Jugendlichen aufgefordert, beschäftigt euch mit dem Thema und malt uns eure Plakate und die zeigen wir. Und daraus ist halt eine irre Geschichte geworden über 10 Jahre, die auch wirkt. Wir haben das begleitet mit Studien und wir können eben nachweisen, dass die Kinder, die an dieser Kampagne teilgenommen haben, anders mit Alkohol umgehen als Kinder, die das nicht gemacht haben.
Gerade bei solchen Themen ist ja dann auch ein sehr großer Vorteil in Social Media, weil wenn diese Zielgruppe ist auf Social Media sehr aktiv und wenn sie damit mit eher so positiven Aufhängern solche Themen spielen, haben sie ja sofort einen Kommunikationsanlass auf Social Media, was sich ja im besten Fall so ein bisschen wie so ein Lauffeuer verbreitet und sie damit auch Menschen erreichen, die vielleicht noch nicht direkt ihre Kunden sind.
Ja, hatten wir auch gedacht. Bund statt Blau funktioniert auf Social Media nicht so gut. Das war auch unsere Hoffnung. Wir sind gestartet mit klassischer Pressearbeit. Wir sind gestartet mit Briefanschreiben an Schulen. Wir schreiben 11.000 Schulen an und das ist der Erfolgstreiber von Bund statt Blau. Mhm. Dass die Lehrkräfte sagen, ja, das Thema spricht mich an, wir bringen das in den Unterricht und im Unterricht beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen damit. Wir haben das auf Facebook gespielt und wer die aktuellen Facebook-Studien sich anguckt, ist Facebook bei den Teenies und Jugendlichen out. Mhm. Ich habe selbst 15-jährige Jungs, Zwillinge. Ja, die sind auf YouTube, die sind mal auf Instagram, Facebook interessiert die überhaupt nicht. Und deswegen hatten wir einen eigenen Facebook-Kanal zu Bund statt Blau, den haben wir nach 2 Jahren wieder abgeschaltet, weil das da nicht funktioniert. Auf Instagram ist es auch schwierig. Es gibt 1-2 Leute, die auch im letzten Jahr Bundesliga geworden sind, die einen Instagram-Account haben, aber das Thema ist für Social Media nicht ganz einfach.
Beschäftigen Sie sich schon mit TikTok?
Nee, haben wir noch nicht.
Das heißt 10- bis 17-Jährige?
Ja. Sehr gute Frage. Wir haben auch das ist bei der DRK Gesundheit so, dass wir getrennt haben den Marketingbereich und die Unternehmenskommunikation. Der Bereich Social Media mit Ausnahme von Twitter liegt bei den Marketingkollegen und hier sind sie aktiv noch auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube und sie haben jetzt gerade eine Kampagne gestartet, Nice Ones, das ist eine Influencer-Kampagne, wo es um Mobbing, um gesundes Miteinander geht. Den TikTok-Kanal haben wir noch nicht erschlossen. Ich habe jetzt gesehen, dass das Klinikum in Dortmund, die sind sehr aktiv auf Social Media, Marc Raschke wirklich ein Vorbild, über TikTok jetzt ein Recruiting gemacht hat, um Pflegekräfte zu generieren. Das zeigt, was man mit den Kanälen machen kann und dann auch von den Besten lernen.
Also vielleicht ein Thema, wenn wir nochmal einen zweiten Podcast machen. Vielleicht ja. Können wir dann konkret darüber sprechen.
Vor kurzem haben Sie auch den Kinder- und Jugendreport veröffentlicht, wo es ein bisschen um Depressionen von Schulkindern geht, wie sie damit umgehen. Haben Sie Ihre Kommunikation dann angepasst, also Learnings von Bunt statt Blau quasi übernommen und das ziehen das jetzt ein bisschen anders auf? Haben Sie da so ein bisschen was mitgenommen und passen das jetzt an?
Nee, das sind einfach, das sind einmal zwei Felder. Das ist eine Präventionskampagne, wo wir Aufklärung machen. Und der Bereich der Kinder- und Jugendreporte, da geht es eher in Daten-PR. Also das ist eben auch ein neuer Trend, dass die Medien erwarten, macht keine Werbung, sondern liefert uns Daten und Fakten. Und wir haben vor 16 Jahren begonnen, als erste Krankenkasse einen Gesundheitsreport ins Leben zu rufen. Da wird der Krankenstand von Erwerbstätigen ausgewertet, wie häufig sie Rückenschmerzen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder psychische Erkrankungen. Das machen wir seit 16 Jahren. Dann haben wir vor 6 Jahren begonnen, einen Pflegereport ins Leben zu rufen. Da geht es um die Pflegesituation von Angehörigen, eben von älteren Menschen. Und dann haben wir vor 3 Jahren mit unserem Vorstand überlegt, was noch für ein neues Produkt auf den Markt kann in der PR, und haben uns dann für den Kinder- und Jugendreport entschieden, weil das ein Feld ist, das sehr wichtig ist, das auch von keiner anderen Kasse belegt ist. Es gibt keinen Kinder- und Jugendreport, der alle Daten von Kindern und Jugendlichen auswertet. Und damit sind wir jetzt das zweite Jahr am Start, gucken dann, welche Themen spannend sind. Und wenn Sie das mitbekommen haben, dann freut uns das. Und wir können halt sagen, das ist Prävention, Bunt statt Blau. Und der Kinder- und Jugendreport deckt dann die Realität ab. Und wir können dann auch und wollen auch aufzeigen, was sich verändert. Mhm. Ob die Alkoholbehandlung zurückgehen, ob die Diabetesfälle zurückgehen, ob die Zahl der psychischen Probleme und Erkrankungen ansteigen oder zurückgehen. Da gibt es dann eine Verbindung, das ist richtig.
Sie haben es eben schon in den letzten Minuten sehr gut gezeigt, wie vielfältig die Kommunikation ist, die Sie machen, auf wie vielen Kanälen Sie unterwegs sind. Sie haben aber Anfang des letzten Jahres das erste Mal einen großen Shitstorm gehabt. Da ging es um ein Werbeplakat, was auf einmal dazu geführt hat, dass Sie auf Social Media sehr viel Hass und rechte Hetze erfahren haben. Das hatte sehr viel Negatives und sehr viel Positives. Zum einen der Shitstorm natürlich grundsätzlich erstmal negativ, wo Sie sehr schnell agieren mussten. Dieser Shitstorm kam ja von einer sehr speziellen Absendergruppe. Auf der anderen Seite haben Sie auch sehr viel Positives erfahren, haben damals auch den Politik-Award dafür erhalten, für den Umgang, wie Sie damit agiert haben. Und Sie hatten, glaube ich, in einem Interview auch gesagt, dass es enorm war, wie viel Zuspruch Sie auf einmal durch Ihre Kunden erfahren haben, aber vor allem auch durch Mitarbeiter. Können Sie uns noch mal so ein bisschen berichten, was da überhaupt passiert ist und wie Sie dann damit umgegangen sind und auch die Learnings, die Sie daraus gezogen haben, weil aus jeder Krisenkommunikation nimmt man ungemein viel mit für vielleicht einen Fall, der irgendwann in der Zukunft noch mal kommt.
Ja, vielen Dank für die Frage und auch für das Thema. Ich habe den Politik Award mitgebracht, er steht hier auf dem Tisch, und ich habe auch einen Chart mitgebracht. Das war in der Tat eine der schwierigsten Situationen in 17 Jahren. Es gab 2, 3 andere ähnliche Situationen, aber das war schon extrem. Ausgangslage war, dass die Marketingkollegen eine Anzeigenkampagne geschaltet haben, bundesweit, 27.000 Plakate in 430 Städten. Und auf dem Plakat war ein junges Paar zu sehen, farbiges junger Mann mit seiner Freundin, die auch in der real seine Freundin ist. Und die beiden gucken sich ein Ultraschallbild an von einem Baby. Und da steht auf dem Plakat, auf einmal steht das Leben Kopf. Das war halt Werbung für junge Familien zum Thema Schwangerschaft. Und dieses Plakat hat dann am 28. Januar 2018 dazu geführt, dass es aus der rechten Ecke von Rechtsextremisten und rechtsextremen Posts gab auf Facebook und Twitter, wo das Model beschimpft wurde, wo wir beschimpft wurden. Hier ging es um Umvolkung, wir sollten uns um die Volksgesundheit kümmern, wo das Model beschimpft wurde und es Morddrohungen gab und wir sehr schnell reagieren mussten.
Was ja unfassbar ist, dass sowas Anfang 2018 passiert, weil es definitiv nicht die erste Werbekampagne ist eines Unternehmens, die mit Diversity werben. Im Gegenteil, heutzutage ist es ja eher so, wenn man so ein Plakat schalten würde und dort nicht unterschiedliche Menschen drauf hätte, dann würde eher das einen Shitstorm auslösen. Ich erinnere mich noch, das ist schon wirklich viele Jahre her, Benetton hat sehr früh mit farbigen Models auch geworben. Natürlich, da ging es dann nicht um Fortpflanzung, aber um andere Themen.
Ja, aber das ist, glaube ich, der große Unterschied. Sie sprechen Benetton an. Benetton wollte provozieren mit den Plakaten. Katjes hatte im letzten Jahr auch ein Model mit einer Burka-Trägerin. Das war auch bewusst. Wir haben das nicht bewusst gemacht. Also da war nicht der Hintergedanke, wir wollen jetzt irgendwie provozieren oder wir wollen das Thema reinbringen, sondern das war für uns gesellschaftliche Realität und wir waren alle, Marketingabteilung, Presseabteilung, Vorstand, geschockt, was da passiert und auf uns zurollt. Und wir haben dann entschieden, dass wir keine Krisenberater brauchen, sondern dass wir das selbst meistern. Und dann haben sich 8 Kollegen aus dem Social-Media-Team ihre Mäntel angezogen, sind auf das Plakat gegangen vor der DRK-Zentrale, haben sich da fotografieren lassen von einem Kollegen und dann haben wir gepostet, ein junges Paar freut sich auf sein Baby und wir werden für dieses Motiv kritisiert. Und zwar von Menschen, die ein Weltbild haben, das wir nicht teilen. Wir sind die Krankenkasse für alle Menschen, egal welcher Herkunft, zeigt auch ihr Haltung. Mit diesem Post sind wir dann rausgegangen auf Facebook und auf Twitter und dann hat sich in der Tat sehr schnell die Stimmung gedreht. Es gab noch sehr kritische Posts, die uns dann verunglimpft haben, aber unter dem Strich, wir haben das evaluiert, 90% aller Reaktionen waren positiv. Und es waren positive Reaktionen aus der Mitarbeiterschaft, die gesagt haben, ich bin stolz auf meinen Arbeitgeber. Es gab positive Reaktionen von Versicherten, die gesagt haben, ich bin stolz auf meine Krankenkasse. Auch Leute, die uns verlassen haben, weil sie mal mit uns unzufrieden waren, die gesagt haben, ich habe die Kasse gewechselt, aber hey, Respekt, ihr seid eine gute Krankenkasse. Es gab aus dem politischen Lager Reaktionen, zum Beispiel von Herrn Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, der sich geoutet hat, ich bin seit 62 Jahren DRK-Mitglied. Ich bin stolz für meine Krankenkasse und ich zahle gerne die Beiträge. Und es gab auch Erklärungen von anderen Mitbewerbern, von anderen Krankenkassen, zum Beispiel dem AOK-Bundesverband, der gesagt hat, das ist traurig, was hier passiert. Wir stehen an eurer Seite, wir sind bei euch. Und das hat uns bestärkt. Danach gab es eben Presseanfragen. Philipp Avuno, das Model, ist auch als freier Mitarbeiter bei Spiegel Online tätig. Er hat seine Geschichte aufgeschrieben unter der Überschrift ein ganz normales Paar. Und dann ist Monitor auf uns zugekommen und hat gesagt, wir wollen diese Geschichte erzählen im April. Und wir haben dann überlegt, wer gibt dieses Interview? Und dieses Interview hat unser Vorstandsvorsitzender gegeben, Andrea Storm, der sich klar positioniert hat, der Haltung bezogen hat und er gesagt hat, das erinnert ihn an die schlimmsten Zeiten der deutschen Geschichte und er lässt sich davon nicht unterkriegen, das Unternehmen lässt sich nicht unterkriegen Und für diese Haltung sind wir dann ausgezeichnet worden mit dem Politik Award. Und da sind wir sehr dankbar.
Das musste ja alles sehr schnell gehen. Ja. Und auch wenn es am Ende des Tages in diesem Social-Media-Posting eigentlich nur zwei Sätze sind, haben die ja eine ganz klare politische Botschaft. Viele Unternehmen tun sich damit ja auch schwer, Haltung zu zeigen und politische Botschaften abzugeben und erst recht in diesem Tempo, in dem es aber hier erfolgen musste. Wie viel Hierarchieebenen mussten Sie durchgehen, um dieses Statement freizugeben und wie lange hat das von der ersten Idee bis zur Freigabe gedauert?
2 Stunden maximal. Also wir sind als Stabsstelle nah dran am Vorstand. Wir haben einen Vorstand, der beraten werden will, der sich auch mit uns austauscht. Und uns war klar, hier war der Vorstand sofort involviert. Es war die Entscheidung, ziehen wir das Plakat zurück oder bleiben wir bei dem Plakat? Und da hat der gesamte Vorstand und die Geschäftsleitung sich sofort entschieden, wir bleiben bei dem Plakat und blasen die Kampagne nicht aus. Und dann haben wir uns halt zusammengesetzt mit dem Social Media Team, mit meinem Chef. Dann gab es einen Entwurf für den Post. Da haben wir noch ein bisschen dran rumgefeilt. Wir haben die Haltung noch eingebaut und dann sind wir damit zum Vorstand. Und dann sind wir, wie gesagt, innerhalb von 2 Stunden war die Entscheidung da. Wir haben dann nur überlegt, also die Entscheidung war am Freitag da, gehen wir von dem Wochenende noch raus oder warten wir bis zum Montag? Und wir haben dann bewusst bis zum Montag gewartet, um dann auch das Community Management zu betreiben und dann gewappnet zu sein. Also das war eine bewusste Entscheidung.
Hat dieser Case dazu geführt, dass Sie grundsätzlich mutiger geworden sind und war das sozusagen ein Auftakt von einer sehr mutigen Social-Media-Strategie oder hat das bei Ihnen persönlich auch dazu geführt, dass Sie sich vielleicht sogar noch enger mit der Marketingabteilung abstimmen und dadurch nochmal einen anderen Blick auf Werbekampagnen haben und vielleicht auch ein bisschen konservativer geworden sind?
Nee, das Gegenteil ist der Fall. Also unsere Marketingkampagnen früher haben wirklich die Leistung, das Produkt in den Fokus gerückt. Ob Schwangerschaft, ob Prävention, ob Spezialistennetzwerke. Und wir sind im letzten Jahr, also von 2018 auf 2019, mit einer Initiative in die Öffentlichkeit gegangen, die nennt sich Gesundes Miteinander. Das waren 8 großformatige, bunte Plakate mit provokanten Sprüchen. Der beliebteste war, geht Omas drücken. Ein anderer, seid nicht so social. Es ging um Bodyshaming, es ging um Mobbing. Und wir haben gesagt, wir als Krankenkasse wollen auch eine Haltung zeigen. Und im Augenblick passiert ja einiges, was die Menschen verunsichert. Und wir stehen für ein gesundes Miteinander, auch als Krankenkasse. Und haben eben diese Initiative gestartet, da auch eine sehr gute Rückmeldung bekommen, sind auch dafür ausgezeichnet worden. Und jetzt, wer in den großen Städten auf unsere Plakate guckt, wir setzen diese fort und wollen eben bewusst auch anecken und für Diskussionen sorgen.
Welche Rolle spielt dabei Humor? Also wenn ich jetzt an geht Omas drücken, denke, es ist ja erstmal so ein bisschen schmunzeln,
ja.
Auch bei schwierigen Themen.
Ja.
Ist das ja. Wichtig?
Ja, die Kampagne funktioniert nur mit dem Augenzwinkern, mit Humor und man muss eben zweimal drüber lesen. Ja, das ist bewusst gewählt.
Wir haben jetzt sehr viel über externe Kommunikation gesprochen, ja. Aber Sie haben über 10.000 Mitarbeiter. Da spielt natürlich auch interne Kommunikation eine sehr, sehr wichtige Rolle. Liegt die auch in Ihrer Verantwortung oder gibt es da ein spezielles Team für?
Dafür gibt es ein spezielles Team. Das ist direkt bei meinem Chef angesiedelt. Jörg Bodanowitz ist der Leiter der Unternehmenskommunikation. Und wir haben uns darauf verständigt, dass ich die PR mache mit den Bereichen, die ich gerade benannt habe. Und Herr Bodanowitz ist für die Vorstandskommunikation zuständig und für die interne Kommunikation. Dass die interne Kommunikation bei dem Leiter der Unternehmenskommunikation angesiedelt ist, zeigt die Bedeutung und die Wichtigkeit dieses Themas. Und es gibt Studien zu Kommunikation, die besagen, Pressekommunikation Online-Kommunikation ist eigentlich ausgeschöpft. Da ist auch der Benefit für die Unternehmen nicht mehr groß zu steigern. Der größte Benefit für Unternehmen liegt in der internen Kommunikation. Wenn es uns gelingt, Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen, sie für das Unternehmen zu begeistern, dann hat das Unternehmen den größten Benefit. Und wenn man sich anguckt, die neuesten Influencer-Kampagnen, zum Beispiel von der Telekom, die jetzt ausgezeichnet worden ist, Werkstolz, das sind so Initiativen, ja, da sind Mitarbeiter begeistert, sie gehen in die sozialen Netzwerke, nicht gesteuert vom Vorstand, nicht gesteuert von Herrn Schindera, von der Unternehmenskommunikation, sondern aus Eigeninitiative, und das hat eine große Wirkung. Und deswegen geben wir auch der internen Kommunikation eine besondere Bedeutung, haben aber noch Hausaufgaben zu machen.
Wir haben zwar schon jetzt über die Kampagne gesprochen, für die Sie aber, also am Ende des Tages würde man ja eher sagen, daraus haben Sie ganz viel mitgenommen und Sie haben das ins Positive gedreht. Trotzdem sind Sie schon so lange in der Branche. Gibt es etwas, was mal so richtig schiefgelaufen ist?
Mein größter. Fuck up.
Vielleicht auch bei Ihnen persönlich oder allgemein im Team in der Kommunikation,
ja,
wo Sie es vielleicht nicht so retten konnten.
Ja, auch die Geschichte erzähle ich in meinen Seminaren. Ich war Journalist, habe erzählt, Lokaljournalismus, Landespolitik, Bundespolitik, und fühlte mich also sehr sicher im neuen Job. Und dachte, da kann kommen, was will, das machst du halt. Und dann gab es eine Anfrage von Vera am Mittag, das war ein Talkformat, wo Leute eben eingeladen wurden, und es gab halt eine Anfrage an mich, ich sollte für die Krankenkasse was erzählen zum Thema Kopfschmerz, was denn Krankenkassen übernehmen, welche Leistungen etc. pp. Und dann habe ich mich informiert und bin halt dorthin gefahren, und dann kommt man in einzelne Zimmer, dann kommt Vera vorbei oder kam vorbei und sagte, ach Herr Schaar von der DRK, Sie wissen ja, Sie sind der Bad Guy. Was bin ich? Ja, Sie sind ja der Schlechte, der Böse hier in meiner Sendung, aber das wissen Sie ja. Nee, sag ich, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, ich soll was über Kopfschmerztabletten erzählen und Behandlungen, aber mal gucken, was passiert. Und das ist halt eine Live-Sendung, oder es war eine Live-Sendung. Und dann bin ich halt aus meiner Kammer rausgeführt worden ins Studio, und vor mir war ein DRK-Kollege dran. Der hatte schlimmen Clusterkopfschmerz, konnte nicht arbeiten, und wir haben ihm seine Therapien nicht übernommen, und er war halt nicht gut auf uns zu sprechen. Und er hat seine Geschichte erzählt vor laufender Kamera, und dann war ich dran, und Vera sagte, jetzt kommt der Schaf, er wird uns mit Sicherheit diesen Fall jetzt erklären, was denn da los ist. Und dann musste ich halt innerhalb von 2 Sekunden überlegen, wie ich reagiere. Aus dem Studio gehen konnte ich nicht, und habe dann einmal geschluckt, habe mich positioniert, dass ich von diesem Fall nichts weiß, dass ich es gut gefunden hätte, wenn ich vorher informiert worden wäre, um dann auch Auskunft geben zu können, und dass ich das Gespräch jetzt nicht vor der Kamera führe, sondern nach der Sendung mich gerne mit dem Kollegen austausche, damit wir ihm helfen können. Das war eine Situation, wo ich dich falsch eingeschätzt habe, wo ich mich hätte besser vorbereiten können, und es gab eine andere Situation von Akte in Sat.1, als es Herrn Mayer noch gab. Auch da bin ich befragt worden zum Thema Auslandsbehandlung, also dass man zum Beispiel auf Mallorca billigere Zahnbehandlungen bekommt und warum wir das nicht übernehmen. Auch da sollte es eine allgemeine Frage sein, und der Kollege ist da mit einem DRK-Fall gekommen, hat mich eine Stunde gelöchert und aus diesem einstündigen Interview 30 Sekunden zusammengestochert. Auch das war ein Fehler, damals nicht konkret nachgefragt zu haben, auch alleine vor die Kamera zu gehen, und wir haben daraus Konsequenzen gezogen. Ich habe auch Konsequenzen gezogen, dass wir bei bestimmten Formaten, kritischen TV-Formaten, nicht mehr vor die Kamera gehen, sondern nur noch schriftlich antworten.
Was ja eigentlich schade ist, dass diese Investigativformate dazu führen, dass man dann eher eine passivere Kommunikation einschlägt, kann ja grundsätzlich eigentlich auch nicht so ganz in deren Interesse sein, aber so ist es dann am Ende des Tages.
Ja, aber so ist das Spiel. Ich komme aus der Branche, ich kenne auch die Kolleginnen und Kollegen und natürlich ist es immer schön, ein Bild dazu zu haben, ein Gesicht zu haben, ein Zitat zu haben. Das macht, das rundet die Geschichte ab und sie sagen immer so, ihr könnt doch eure Position darstellen. Das kann ich auch schriftlich machen. Und da bin ich auch relativ pragmatisch. Also so ein Interview ist für alle stressig, auch für mich stressig, den Stress tue ich mir nicht an. So ein Interview muss vorbereitet und nachbereitet werden, das kostet Zeit. Und so ein Interview wird von 10.000 DRK-Kolleginnen und Kollegen angeguckt und die sagen, Mensch, Schaf, da hattest du aber rote Ohren, da hast du aber dich gehaspelt, da hast du uns aber nicht gut vertreten. Und das brauche ich nicht mehr, das ist auch mit dem Vorstand so abgestimmt. In diese Kommunikation gehen wir anders, beantworten alles sachlich und korrekt, aber gehen nicht mehr vor die Kamera.
Jetzt kommen wir zu meiner ganz persönlichen Lieblingsrubrik, Blick in die Zukunft. Da fragen wir die Gäste, wie die Branche in 5 Jahren aussehen wird, was für Themen relevant sein werden, mit Blick auf die DRK und die Gesundheitsbranche. Welche Themen sind da gerade dabei, noch größer zu werden? Wahrscheinlich so ein bisschen KI, Daten-PR haben Sie schon angesprochen. Wo sehen Sie die Branche und die DRK in 5 Jahren?
In 5 years. Also für uns ganz wichtig, ich habe es auch mitgebracht, Newsroom. Die DRK Gesundheit wird kurzfristig ein Newsroom Orange einrichten. Aufhänger ist oder die Idee kam von einem Redaktionsbesuch bei der Welt vor 2 Jahren. Da habe ich Oliver Michalski, einen ehemaligen Kollegen in Berlin, besucht und wir waren zum ersten Mal in dem Newsroom der Welt. Und das hat mich umgehauen und ich habe mit den Leuten gesprochen und ich hatte das Gefühl, hier ist was passiert, auch mental in der Redaktion. Und habe mich dann mit dem Thema Newsroom beschäftigt und habe eben mitgekriegt, dass die Veränderungen in der Kommunikation, in der Branche eben erst dazu geführt haben, dass sich der Journalismus verändert, kommt aus Amerika und alle großen Zeitungen arbeiten jetzt nach dem Newsroom-Ansatz, um schneller agieren zu können, um die Online-Problematik oder die Online-Herausforderungen schneller agieren zu können. Und das hat zur Folge, dass auch die Kommunikationsabteilungen nach dem Newsroom-Ansatz arbeiten. Herr Moss hat dafür ein Konzept geliefert und wir haben uns dann auf den Weg gemacht und haben verschiedene Unternehmen besucht, die im Newsroom arbeiten. Siemens, Otto, Telekom und dann haben wir das mit dem Vorstand besprochen und wir sind jetzt dabei, einen speziellen Newsroom für die DRK Gesundheit zu installieren, wo nicht nur die Marketingabteilung und die Unternehmenskommunikation zusammensitzen, sondern auch die interne Kommunikation, auch der CCO-Bereich, also das spezielle Kundenmanagement, das Marketing natürlich, aber auch die Leistungsabteilung und die Kundenberatung und das Berliner Büro. Das gibt es in dieser Form in Deutschland nicht. Das hat kein anderes Unternehmen. Da betreten wir neue Wege und ich hoffe, dass das in 5 Jahren so funktioniert, dass es ein guter Weg war, weil wir sehen bei Siemens oder auch bei Otto, da gehen die auch sehr offen mit um, dass das ein langer Prozess ist, bis die Kommunikation neu aufgestellt ist.
Wobei ich die Einblicke bei Fraport bekommen habe, die haben ja auch ein Newsroom und natürlich war das auch ein aufwendiger Prozess, aber ich würde nicht sagen, dass das bei denen sich über Jahre gezogen hat. Also die haben auch einfach sehr stark diesen Newsroom für sich customized und haben das dann durchgezogen und ich glaube, die sind relativ schnell gestartet. Also es geht auch anders. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen und sind sehr gespannt und möchten auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten werden, wie es da weitergeht.
Ja, also um das nicht falsch zu verstehen, von der Ursprungsidee 2 Jahre bis jetzt, das hatte mit einer Reorganisation zu tun. Also die DRK Gesundheit hat sich intern neu aufgestellt in der Zentrale und in dieser Phase der Reorganisation haben wir das Projekt auf Eis gelegt. Die Reorganisation ist jetzt abgeschlossen. Und mein Chef und ich waren im September dann beim Vorstand und hatten die Idee, wie das vorangehen sollte. Wir wollten das eigentlich für den Frühjahr planen Und unser Chef hat dann gesagt, nee, früher ist mir zu spät, ihr startet am 1. Oktober. Und von daher arbeiten wir seit dem 1. Oktober nach dem Newsroom-Ansatz. Wir sind jetzt dabei, noch einen Raum zu kreieren, die Prozesse festzulegen und wir rechnen mit einem Starttermin im Februar oder März. Den werden wir auch bekannt geben und wir laden dann auch gerne Kollegen ein, um sich den Newsroom anzugucken, sich auszutauschen. Und wir haben von anderen Unternehmen profitiert und gelernt und ich habe jetzt schon Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die sich auch unseren Newsroom dann angucken wollen.
So, dass sie das dann auch zurückgeben.
Ja.
Klasse. Vielen Dank für diese sehr konkreten Einblicke in Ihre Arbeit, aber auch in die DRK. Sehr transparent, sehr ehrlich. Also ein großes Dankeschön. Schön, dass Sie da waren, Herr Schaas. Danke dir, Martin.
Gerne.
Ich danke für das angenehme Gespräch und Respekt für die gute Vorbereitung. Das hat mich doch überrascht, was Sie alles auf dem Zettel hatten und das hat sich auch gedeckt mit meiner Vorbereitung. Vielen Dank.
Gerne. Tschüss. Tschüss.